Der Mann kracht in das Wartezimmer der Praxis von Dr. Kai N. Damberg, Nervenarzt. Ein Windstoß fährt durch den Raum. Die junge Frau neben mir zieht sich ein wie der Fühler einer Schnecke. Die anderen im Raum beobachten, wie der Mann etwas murmelt. Mit den Augen nach einem freien Platz sucht, keinen findet. Zumindest nicht so einen, der nicht gleich neben jemand anderem wäre. Und sich schließlich auf den einzelnen Holzstuhl dicht an der Tür fallen lässt. Sein feiner, wenn auch abgetragener Mantel ist offen und die herabhängende Gürtelschnalle stößt scheppernd an die Sitzfläche. Es knarrt, als er sich anlehnt. In der Stille wirkt der Lärm, den er verursacht, intim und peinlich, wie Bauchgeräusche. Der Mann scheint dies nicht zu merken, nickt nach links und rechts hinüber zu den Wänden. Hinter den Stühlen hängen große Schwarz-Weiß-Fotos. Die an der rechten Wand stammen alle aus derselben Landschaft. Eine Blockhütte an einem See, eine lange Straße über einer gewaltigen Eisfläche, das hölzerne Gerüst eines Tipis, ein Blick in dichtes Schneegestöber, ein Nachthimmel mit Nordlichtern. Kanada, sagt er noch einmal und streift mit einer achtlosen Handbewegung seinen Zopf von der Schulter auf den Rücken. Der beschichtete Stoff seines Mantels glänzt matt im Licht der Deckenlampe. Mit dem Kinn zeigt er auf die Fotos. Alle schweigen zurück. Wir anderen sind zu fünft. Die junge Frau neben mir, ich, dann die ältere Dame auf meiner anderen Seite. Ihre Anspannung ist fast hörbar, ein feines, hochfrequentes elektrisches Geräusch. Ich lasse die Zeitschrift mit dem Artikel über Tiere unter dem Mikroskop sinken. Gegenüber sitzen ein Mann und sein Sohn. Jüngere Kinder kann ich nicht mehr so gut einschätzen. Der Mann ist Mitte 30, also wird der Sohn vielleicht 10 sein oder 12. Etwas stimmt nicht mit dem Jungen. Er ist zu ruhig. Der Vater trägt 2 Eheringe an einer Hand. Er ist doch noch so jung. Und macht man das heute noch mit den beiden Ringen? Plötzlich ein lautes Stuhlquietschen. Der mit dem Regenmantel ist wieder aufgestanden und öffnet die Tür. Ohne Eile dreht er sich um, nickt in die Runde und geht. Die Tür lässt er offen stehen. Wir schauen uns an. Allein der Junge starrt noch in den leeren Türrahmen. Seine Hände umklammern ein schwarzes Mobiltelefon. Die Dame möchte etwas sagen. Ich höre, wie ihr Atem schneller wird, doch dann räuspert sie sich nur und rutscht auf dem Stuhl herum, wie um das Räuspern fortzuwischen. Wir lächeln, schütteln die Köpfe. Es ist fast so, als würden wir uns jetzt alle kennen und einer nach dem anderen könnte reihum seine Geschichte erzählen.
Unser Nachbar hat meinem Vater gesagt, ich sei ein Asperger-Kind. Mein Opa hingegen sagt, ich sei ein Hamburger Jung. Neulich habe ich Asperger-Kind gegoogelt, aber ich glaube nicht, dass unser Nachbar recht hat. Erst seitdem meine Mutter und meine Schwester zurück auf den Planeten Chu gegangen sind, hat alles angefangen, nicht mehr zu stimmen. Vorher war ich ziemlich normal. Nur meine Schwester fand das nicht. Aber das ist besonders normal. Trotzdem glaube ich eher meinem Opa. Normal ist der aber auch nicht. Ich frage mich, wie sie es geschafft haben, von hier zu entkommen. Ich denke, sie müssen irgendeinen Geheimgang genommen haben. Und obwohl ich seit letztem Donnerstag mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass sie wieder auf Chu sind, überprüfe ich nach wie vor jeden Tag alle Gullis in unserer Straße. Aber auch die in den anderen Straßen, wenn ich kann. Nicht nur die Gullis müssen überprüft werden, sondern alle Öffnungen, die in unterirdische Gänge führen könnten. Wie zum Beispiel die Unterflurhydranten, obwohl sie meistens geschlossen sind. Manche jedoch wackeln und lassen sich leicht beiseite schieben. Jemand muss also ab und zu an den Unterflurhydranten rütteln, um festzustellen, ob sie verschlossen sind oder ob Menschen oder andere Wesen von oben hinein und von unten heraufkommen können. Dieser jemand bin ich. Mit meinem Telefon dokumentiere ich alle Hydranten bei uns in der Straße.